Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Katja Karif. Und Thema unserer Sendung heute sind die neuesten Entwicklungen in der Stammzellforschung. In den letzten Jahren hat die Wissenschaft auf dem Gebiet der Gentechnik rasante Fortschritte gemacht. Doch kein Gebiet der Forschung wirft auch so viele Fragen auf. Inwieweit darf der Mensch in die Schöpfung selbst eingreifen? Welche Methoden sind ethisch vertretbar und medizinisch sinnvoll? Wo wird die Menschenwürde verletzt und der Mensch selbst zum bloßen Ersatzteillager degradiert? Über diese Fragen sprechen wir heute mit Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Dr. Ehmann.
Grüß Gott, Frau Karif.
Ja, in den Medien ist die Gentechnik sozusagen in aller Munde, auch natürlich in den Zeitungen wird viel darüber diskutiert und geschrieben. Die einen feiern die neuesten Ergebnisse und sind in ihrer Forschung und in ihren Forschungsansprüchen grenzenlos. Die anderen schreien laut auf und sagen, nein, so geht das nicht. Es muss Grenzen geben. Der Mensch darf nicht alles machen, was er machen kann. Wir wollen uns heute diesem Thema ein wenig annähern und deshalb zunächst meine Frage. Auf dem Gebiet der Gentechnik wird immer wieder von sogenannten Stammzellen gesprochen. Die Stammzellen sind eine zentrale Rolle auf diesem Gebiet dieser Forschung. Was sind denn genau Stammzellen?
Stammzellen sind Körperzellen, die noch nicht ausdifferenziert sind. Das heißt, sie haben noch keine definitive Zellform angenommen, zum Beispiel Haut, Muskelzellen, Nervenzellen, und werden erst im Laufe der Zeit ausdifferenziert. Sie sind im Prinzip grundgelegt in der befruchteten Eizelle. Der Embryo ist bis zu seinem Achtzellstadium quasi totipotent. Jede Zelle bis zu diesem Stadium kann sich genau in den genau gleichen Organismus ausdifferenzieren, wie durch die Befruchtung festgelegt ist. Und diese Stammzellen nennt man omnipotente oder totipotente Stammzellen. Man sagt im Deutschen auch, das seien Alleskönner. Ab dem Achtzellstadium sind es nicht mehr Alleskönner, sondern nur noch pluripotente Stammzellen, die sich in sehr viele Gewebe ausdifferenzieren können. Das heißt, außer dass sie einen eigenständigen Menschen bilden können in alle Körperzellen. Und das Interessante ist, dass auch im Nabelschnurblut noch pluripotente Stammzellen vorhanden sind, die aber nicht ganz so potent sind wie die embryonalen Stammzellen. Später beim geborenen Menschen gibt es sogenannte multipotente Stammzellen, die sich in gewisse Gewebearten ausdifferenzieren können. Und die finden sich vor allem im Knochenmark, aber auch in anderen Geweben.
Also im erwachsenen Körper.
Ja, das wären dann die adulten Stammzellen. Mhm. Und auch die Nabelschnurzellen gelten als adulte Stammzellen, weil sie nicht mehr an den Embryo gekoppelt sind.
Wozu sind denn diese Stammzellen gut? Was erforschen denn eigentlich die Wissenschaftler und was stellen sie sich vor, damit erreichen zu können?
Die Vorstellung ist, dass man die Stammzellen quasi als Ersatzteillager für den Organismus gebrauchen kann. Sofern die Stammzellen die eigenen Stammzellen sind, also zum Beispiel in den Nabelschnur-Stammzellen, die man nach der Geburt entnimmt, da gibt es heute Stammzellbanken, ist es kein Problem, wenn sie für den betreffenden Menschen gebraucht werden. Hingegen nimmt man embryonale Stammzellen eines anderen Menschen, dann besteht bereits die Gefahr der Abstoßung wie bei jeder anderen Transplantation auch. Man erhofft sich zum Beispiel, dass man Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose heilen kann durch diese Stammzellen. Der Haken ist nur, dass embryonale Stammzellen heute noch nicht eingesetzt werden können bei Menschen, denn die haben eine dermaßen potente Teilungsmöglichkeit, dass sie auch Tumoren bilden können. Und das geht rein aus medizinischen Gründen nicht. andere Problem ist natürlich, dass man für die Gewinnung embryonaler Stammzellen jeweils einen Embryo vernichten muss. Und das ist dann wieder ethisch nicht tragbar.
Also es gibt zwei verschiedene Formen von Stammzellen. Die embryonalen Stammzellen, für deren Forschung Embryos getötet werden müssen.
Ja.
Und was daher eigentlich ethisch nicht vertretbar ist. Und die auch ein gewisses Risiko von Krebs in sich bergen.
Ja, genau.
Und dann gibt es adulte Stammzellen, die ethisch unbedenklich sind. Sind die denn genauso gut zu gebrauchen für die Forschung?
Die sind genauso gut zu gebrauchen. Es gibt heute sogar Forscher, die an sich ursprünglich auf die embryonalen Stammzellen gesetzt hatten, die sagen, wir kommen heute aus ohne embryonale Stammzellen. Dazu ist noch zu sagen, es gibt einen Zwischenschritt heute. Es gibt auch künstlich reprogrammierte Stammzellen. Das wurde an der Universität Kyoto und in Wisconsin in den USA 2007 entwickelt. Und die nennt man induzierte pluripotente Stammzellen, die IPS-Zellen. Davon liest man in den Medien immer wieder. Und da kann man Hautzellen, das waren vor allem in Kyoto waren das Hautzellen, die reprogrammiert wurden zu pluripotenten Stammzellen, die den embryonalen Stammzellen ähneln, aber keinen Embryo darstellen. Und da erhofft man sich enorme Fortschritte in der Forschung. Die ursprüngliche Forschung diesbezüglich hat aber ergeben, dass die Reprogrammierung zum Teil auch zu Tumoren geführt hat. Das beruhte darauf, dass die Gene, das sind vier Gene, die man da einschleust, dass zwei dieser Gene Krebsgene waren. Das hat man erst nachher gemerkt und zum Glück hat man das nicht bei Menschen eingesetzt. Also da gibt es noch ziemliche Probleme, weil die Sache so komplex ist, dass man nicht einfach sagen kann, wir reprogrammieren und das funktioniert bei Menschen dann auch. Solange man das an Tieren ausprobiert, ist das noch machbar, aber man muss für den Menschen absolut zuverlässige Ergebnisse haben. Also wir sind nicht mehr angewiesen auf die embryonalen Stammzellen, das wollen aber viele Forscher nicht wahrhaben und das ist das große Problem, das große ethische Problem, aber auch juristische Problem, gerade mit dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland.
Was besagt denn dieses Embryonenschutzgesetz, Herr Dr. Ehmann?
Das verbietet jeglichen Eingriff in gezeugte Embryonen. Deswegen sind die Wissenschaftler, also die für die embryonale Stammzellenforschung sich einsetzen, über dieses Embryonenschutzgesetz gar nicht erfreut. Die wollen, dass man dieses Gesetz liberalisiert. Das Gesetz in der jetzigen Form ist aus ethischen Gründen wirklich fantastisch. Und man sollte daran nicht rühren, aber es wird ständig daran gearbeitet, ständig kritisiert und irgendwann mal heißt es eben, steht der Tropfen, hüllt den Stein und damit wird es wahrscheinlich irgendwann mal doch liberalisiert werden, leider.
Woher kommen denn eigentlich diese embryonalen Stammzellen? Wie gewinnt der Wissenschaftler die denn eigentlich?
Diese Stammzelllinien, sagt man, die werden gewonnen aus Embryonen nach dem 8-Zell-Stadium. Und dazu muss man, damit man entsprechende Linien gewinnen kann, sehr viele Embryonen vernichten. Diese Zelllinien, also das kostet Hunderten von Embryonen das Leben. Und es ist natürlich das Problem, hat man genug überzählige Embryonen? Das ist in den USA zum Beispiel der Fall oder wäre der Fall. Da lagern ungefähr 400.000 tiefgefrorene Embryonen. Da hätte man natürlich genug Gewebe zu gewinnen aus diesen Embryonen. Zum Glück hat die Bush-Administration damals das abgeblockt. Obama möchte das jetzt freigeben, hat schon gewisse Lizenzen erteilt einer Firma Geron in Kalifornien, dass sogar an Menschen bei Querschnittgelähmten geforscht werden kann, beziehungsweise dass diese Stammzelllinien eingesetzt werden können.
Nur noch mal zum Verständnis, Herr Dr. Ehmann. Diese Embryonen, die dort lagern, die sind ja tiefgekühlt, nicht wahr? Woher stammen die denn eigentlich? Sind die im Reagenzglas gezeugt oder woher kommen die eigentlich?
Die sind alle im Reagenzglas gezeugt, waren ursprünglich vorgesehen für eine Implantation, also dass man sie der Mutter zurückgeben kann. Entweder sind diese Mütter gestorben, das ist wahrscheinlich der kleinere Anteil, oder aber geschieden, sodass sie diese Implantation nicht mehr gewünscht haben. Und deswegen hat man so viele überzählige Embryonen. Bei uns in Deutschland, in der Schweiz, sind die überzähligen Embryonen weitgehend verboten. Das heißt, es gibt Restriktionen, sodass es an sich kaum solche geben sollte. Es gibt sie aber trotzdem. Wie das zustande kommt, das ist natürlich auch eine ethische Frage. Das sagen wir die Forscher bzw. die damit daran beteiligten Ärzte bewusst zu viele zeugen, um nachher Reserven zu haben, dass man nicht jeden Monat zum Beispiel Eizellen entnehmen muss der Frau und jeden Monat neu befruchten muss. Das sind solche Überlegungen. Aber an sich sollte es vor allem in der Schweiz keine überzähligen Embryonen geben. Nun ist natürlich die Frage im Hinblick auf diese Stammzellenforschung, ob nicht bewusst solche Embryonen gezeugt werden, in anderen Ländern bestimmt, in Großbritannien zum Beispiel ist das möglich. Und das ist ein weiterer ethischer Knackpunkt.
Warum glauben denn die Forscher, dass eben die embryonale Stammzellforschung so wichtig ist? Sie haben es vorhin schon gesagt, auch adulte Stammzellen sind genauso fähig oder vielleicht sogar besser geeignet, weil sie nicht ein so hohes Tumorrisiko in sich bergen. Was ist denn das Argument aber dafür zu sagen, ja, aber embryonale Stammzellforschung muss die Grundlagenforschung sein?
Ein Punkt ist sicher, das Grundbedürfnis jedes Forschers, möglichst freie Hand zu haben. Der Forscher möchte vollkommen frei entscheiden können, womit er forscht und was er forscht. Und dieser Individualismus in diesem Fall ist sehr, sehr ausgeprägt. Es gibt sicher gewisse Forschungen, die mit embryonalen Stammzellen einfacher sind als mit adulten Stammzellen. Vor allem ist diese Pluripotenz dort sehr verlockend. Auf der anderen Seite muss auch ein Forscher sich beschränken können. Und in dem Moment, wo man diese Zellen, diese Ips-Zellen reprogrammieren kann, bleibt an sich kein ganz stichhaltiges Argument für die embryonalen Stammzellen.
Ist das auch eine Kostenfrage eventuell?
Das ist wohl eine Kostenfrage, denn man kommt heute fast leichter an embryonale Stammzellen hin als an andere. Natürlich ist die Reprogrammierung auch wieder ein Prozess, der einen Aufwand kostet. Und das fällt bei den embryonalen Stammzellen zum Beispiel weg.
Herr Dr. Ehmann, wir haben jetzt ganz kurz beschrieben den Unterschied der Stammzellen. Nun haben ja die Mediziner, die Ärzte und wahrscheinlich auch die Menschen große Hoffnungen setzen wir alle auch in die Gentechnik. Oder viele erträumen sich davon, es wird irgendwann gar keine Krankheiten mehr geben. Man kann sofort alles sozusagen schon im frühesten Stadium reparieren. Behinderungen können sozusagen verhindert werden und was weiß ich. Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand der Forschung? Wie realistisch sind überhaupt solche Träume? Wir wollen nachher nochmal auf den moralischen Aspekt oder auch den geistigen Aspekt eingehen. Aber jetzt rein medizinisch, wie realistisch ist das?
Es ist bedingt realistisch. Zum Beispiel kann ich Ihnen sagen, dass bereits aus adulten Stammzellen wohlgemerkt Herzmuskelzellen gebildet wurden. Gerade in Düsseldorf, Professor Kauer hat das schon gemacht, aber auch andere Forscher in anderen Ländern, USA und so, die haben bereits Herzinfarkte bei Menschen damit behandelt. Man hat gesehen, nachdem man diese Stammzellen Herzinfarktpatienten gespritzt hatte, dass die Herzleistung deutlich besser geworden ist. Und wenn diese Entwicklung weiter anhält, kann man vielleicht später sogar auf Herztransplantationen verzichten. Also es gibt realistische Überlegungen diesbezüglich. Auch Leberzellen wurden schon gezüchtet. Das geht dann auch in die Richtung wegen schweren Leberschäden, dass man dort dann auch nicht transplantieren muss, beziehungsweise dass zum Beispiel bei einer Hepatitis C solche stammzellbedingten Zellen nicht durch den Virus befallen werden. Das ist eine dieser Meldungen. Und dass dann die Leber wieder funktionstüchtig wird und mit der Zeit wirklich aufwendigere Verfahren vermieden werden können. Es sind realistische Dinge, aber man darf nicht denken, dass man das von heute auf morgen zu Wege bringt. Zum Beispiel kann man auch Zähne aus Stammzellen bilden, aber eine Zahnbildung aus Stammzellen geht ungefähr 10 Jahre, wie mir mein Zahnarzt gesagt hat. Und wenn ich heute einen Zahn brauche, nützt mir das nicht viel, wenn ich in 10 Jahren diesen Zahn erst kriegen könnte.
Gut, okay, also da sind noch einige Wege zu beschreiten. Aber dennoch sagten Sie, die Hoffnungen sind nicht ganz von der Hand zu weisen, dass bestimmte, dass es bestimmte Fortschritte geben wird.
Ja, es wird sie geben und es werden gewisse Zellarten, das heißt vielleicht sogar fast sämtliche Zellarten des Körpers durch adulte Stammzellen programmierbar sein. Ich bin da sehr zuversichtlich, denn die Forschung ist schon weit fortgeschritten, aber es braucht einfach wirklich seine Zeit und es braucht auch sehr viel Geld dazu.
Wir wollen noch einmal kurz auf die Auswüchse dieser Gentechnik zu sprechen kommen. Wir haben, Sie haben es erwähnt, in Deutschland dieses Embryonenschutzgesetz, was menschliches Leben schützt und was eben Forschern auch verbietet, diese embryonalen Stammzelllinien herzustellen. Das ist zum Beispiel in England ganz anders. England hat ein sehr liberales Recht, was die Forschung auf diesem Gebiet angeht. Können Sie uns ein bisschen erklären, was das dann für Formen annimmt? Stichwort Hybriden zum Beispiel.
Ja, also Hybriden, wenn Sie das erwähnen, sind Mischformen zwischen Mensch und Tier. Und das ist in England erlaubt. In England ist im Prinzip auch das Klonen erlaubt, indem man identische Individuen herstellen kann. Davon erhoffen sich die Forscher enorme Erfolge, indem dann quasi identische Zellen, Stammzellen hergestellt werden können in großen Mengen und damit dann geforscht werden kann. Das Ganze hat natürlich auch mit pharmakologischen Forschungen zu tun, dass man an solchen Zellen oder Geweben, die man züchten kann, Medikamente testen kann etc. Das gibt auch die Vision oder die Negativvision, muss man sagen, dass man dann quasi den idealen Menschen züchten kann, dass man alles vermeiden kann, was an Krankheiten, was an negativen Eigenschaften dem Menschen anhaftet, Designerbabys und so weiter und so fort. Sie hatten auch schon eine Zeit lang einen Klon beziehungsweise ein Wunschbaby gezüchtet gehabt, das dann nachher getötet werden musste. Also schon in einem sehr frühen Stadium, weil sie Angst hatten, dass das ein Monster geben könnte. Also das sind schon fast Frankenstein-Visionen, die da zum Teil Platz greifen.
Also es ist tatsächlich dort erlaubt, auch Tiere und Menschen zu vermischen.
Das
ist ja im Grunde genommen tatsächlich eine Frankenstein-Vision.
Ja, ja.
Damals hat man gedacht, das sind Auswüchse der Fantasie einer Schriftstellerin. Mhm. Aber gut, okay, da hat sie vielleicht auch Visionen schon gehabt.
Wahrscheinlich schon.
Ja, also man möchte sich gar nicht ausmalen, was das an Gefahren birgt. Man könnte ja das auch für militärische Zwecke nutzen. Man könnte ja dann sozusagen die perfekte Armee züchten.
Theoretisch ja, und wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen. Aber man kann natürlich auch Giftstoffe testen an diesen Stammzellen. Das wäre dann natürlich die chemische Kriegführung. Man könnte sicher auch biologische Kriegführung daran testen. Also da gibt es unwahrscheinliche Möglichkeiten, mit diesen embryonalen Stammzellen.
Warum glauben Sie, dass es so weit nicht kommt?
Ich habe das Gefühl, nach der Entwicklung der letzten Monate und Wochen, dass eben gewisse Forscher langsam merken, dass sie mit den adulten Stammzellen in seriöser Art und Weise, in seriöser Forschung weiterkommen als mit den embryonalen. Hingegen die Frankenstein-Leute, die wollen natürlich ungehemmt forschen wollen, aber ich zweifle daran, ob die Gelder dafür dann auch gesprochen werden, wenn man sieht, dass medizinisch gesehen die adulten Stammzellen erfolgreicher sind, weniger gefährlich vom medizinischen Standpunkt, sprich Tumorbildung, ethisch unbedenklich sind, vor allem in der Gewinnung. Ich hoffe da schon auf eine gewisse Vernunft, die hier siegen wird. Was im militärischen Bereich läuft, und das sind ja die Dinge, die wir da nicht erfahren, das ist eine andere Frage. Aber das ist wahrscheinlich nicht realistisch für die Medizin, sagen wir mal so.
Das war jetzt sozusagen die Stammzellforschung. Ein weiterer Aspekt, Sie haben es schon angesprochen, Designerbabys, fällt mir ein, das Stichwort Präimplantationsdiagnostik. Was wird da heutzutage getan? Welche Selektionen sind sozusagen in Deutschland oder anderswo erlaubt?
Im Moment ist es an sich in Deutschland nicht erlaubt, in der Schweiz auch nicht.
Können Sie das ganz kurz noch erklären, den Begriff,
ja, Herr Dr. Engel? Ja, Präimplantationsdiagnostik beruht darauf, dass man bei einem in vitro gezeugten Kind, also in der Retorte gezeugten Kind, ganz am Anfang die genetischen Merkmale dieses Kindes bestimmen kann. Das heißt, ob das Kind erbkrank ist. Kürzlich hat so ein Beispiel gegeben. Da hat man, ich weiß nicht, 8 oder noch mehr Embryonen gezeugt für eine Frau, die an sich das Brustkrebsgen in sich trug und hat gesehen, dass etliche dieser Mädchen von diesem Gen befallen waren, und diese Mädchen hat man dann getötet, und nur das Mädchen, das frei war von diesem Gen, hat man dann der Frau in die Gebärmutter eingepflanzt. Das sind diese Auswüchse dann schlussendlich, nicht? Es gibt andere Krankheiten, die treten auch erst im Laufe des Lebens auf, sagen wir eine Chorea Huntington, die vielleicht erst mit 50 in Erscheinung tritt, und wenn man sowas feststellt, dann wird dieser Embryo einfach ausselektiert. Es ist eine selektive pränatale Diagnostik. Es ist die früheste pränatale Diagnostik, die im Moment möglich ist. Und das ist etwas, was ethisch absolut nicht vertretbar ist.
In Deutschland, sagten Sie, ist das aber doch gewesen mit diesem Mädchen mit dem Brustkrebsgen, nicht wahr? War das in Deutschland?
Ich glaube, es war eine deutsche Frau, aber die hat das, soviel ich weiß, nicht in Deutschland machen lassen. Ich kann mich nicht behaften lassen, aber ich glaube, die ist ins Ausland gegangen.
Da, so sieht man, wird das alles etwas entspannter, sage ich mal, gesehen. Hat das auch etwas mit unserer deutschen Vergangenheit zu tun, dass wir einfach da sensibler sind?
Ich denke schon, dass das damit zu tun hat. Denn diese Menschenversuche im Dritten Reich, beziehungsweise diese vor allem auch an Kindern, diese Experimente, da haftet Deutschland etwas an, das sicher nicht spurlos an den Deutschen vorbeigegangen ist, und zum Glück nicht. Aber es waren damals eben auch Ärzte, die dort beteiligt waren, und heute sind es leider auch Ärzte, die Liberalisierung dieses Gesetzes, des Embryonenschutzgesetzes, beziehungsweise dieser ganzen Experimente, nicht nur Stammzellen, auch die pränatale Diagnostik, Präimplantationsdiagnostik fordern. Und das gibt natürlich schon zu denken.
Ist es nicht auch ein wenig paradox, das Gedankengut des Dritten Reiches abzulehnen und zu sagen, also dieser Gedanke, nur noch gesunde Menschen dürfen leben und alle behinderten Menschen sollen eben sich nicht vermehren und so. Das ist ja im Grunde genommen natürlich eine andere Methode, das ist schon wahr, aber es ist ja das gleiche Gedankengut, was dahinter steckt. Ja. Fällt den Leuten das gar nicht auf oder ist das auf einmal salonfähig wieder?
Ich glaube, das Ganze hat sich schon wie ein roter Faden quasi im Hintergrund durchgezogen. Nur, dass man das nicht gemerkt hat. Es gab sehr viele Ärzte, die haben schon früher nach solchen Methoden gefragt, haben sie sich gewünscht. Und jetzt kommt die ganze Sache an die Oberfläche. Warum? Weil natürlich in anderen Ländern wie Großbritannien eine sehr liberalere Haltung besteht, auch vom Gesetzgeber her. Und dann denken natürlich Leute in Deutschland auch, wieso können wir das nicht auch machen? Es ist ja nicht in einem Konzentrationslager, es sind nicht Versuche an geborenen Menschen, die Schmerzen haben etc. Das sind lauter solche Argumente, die dann in den Hinterköpfen spucken. Aber im Endeffekt haben Sie recht, ist es genau dasselbe. Das hat auch einmal ein Gynäkologe, als wir eine Chefärztekonferenz hatten, das war schon vor 15, fast 20 Jahren, da ging es auch um pränatale Diagnostik. Und da hat ein Kollege von mir, der an sich dafür war, der für die Abtreibung etc. war, gesagt, ja, im Dritten Reich haben die ja Sachen gemacht, aber wir machen heute im Prinzip dasselbe. Also irgendwo ist man sich schon gewahr. Ich glaube aber, dass sehr, sehr viel verdrängt wird diesbezüglich.
Weil Sie gerade sagten, das wird ja nicht an Menschen gemacht, die geboren sind oder Schmerz empfunden haben. Ich möchte nur ganz kurz die Kurve schlagen, auch wenn es eigentlich nur eine Fortführung unseres heutigen Themas ist, sind ja dann eben einfach auch die Spätabtreibungen oder eben die Hinweise, die Ärzte schwangeren Frauen geben müssen. Gut, dass das Kind eventuell behindert wird, aber eben dann immer mit dem Hinweis, sie können übrigens abtreiben, wenn sie wollen.
Ja.
Da besteht ja regelrecht eine Angst mittlerweile der Ärzte, nicht genug darauf hingewiesen zu haben, dass die Frau das Recht hat in diesem Land, das Kind noch zu töten, auch noch in der 30. oder was weiß ich wie vielen Schwangerschaftswoche.
Ja, genau. Also wenn Sie das anschneiden, möchte ich noch kurz etwas zur Schmerzempfindung sagen. Die Schmerzempfindung, die ich meinte, betrifft die ganz frühen Stammzellen. Da ist noch nicht nachgewiesen, dass der Embryo Schmerzen empfinden kann. Aber später, bei den Abtreibungen, da ist es bekannt, dass das Kind Schmerzen empfindet. Und natürlich bei der Spätabtreibung erst recht. Da kann man mit diesem Argument natürlich nicht mehr kommen. Die andere Frage, warum Ärzte darauf hinweisen, das ist auch eine Manipulation der Ärzte durch die Politik, durch die Gesellschaft, dass man heute quasi nur noch normale Menschen zur Welt bringen darf, dass man einem Kind, das ist die pseudohumanitäre Überlegung, eine Behinderung nicht zumuten kann, dass man der Frau und Mutter der Familie ein behindertes Kind nicht zumuten kann, dass man der Gesellschaft kein behindertes Kind zumuten darf. Das sind alles Argumente, die den Leuten natürlich auf Anhieb irgendwie einleuchten, aber die berücksichtigen nicht, dass man jeweils, wenn man einen behinderten Menschen verhindert, diesen behinderten Menschen auch umbringt. Und ich selbst habe gesehen, dass behinderte Kinder, auch wenn sie noch so behindert sind oder vielleicht gerade wenn sie sehr behindert sind, gerade geistig, dass die überhaupt kein Empfinden dafür haben, ob sie nun behindert sind oder nicht. Die sind von Anfang an mit ihrer Behinderung vertraut. Die wissen nichts anderes. Im Prinzip kann man nicht sagen, man kann diesem Kind das nicht zumuten. Aber was natürlich ist, man mutet es der Familie zu, der Mutter, der Gesellschaft. Aber wenn ein Mensch eine Zumutung wird, ist das natürlich auch schon fragwürdig, ethisch gesehen und moralisch natürlich erst recht.
Können Sie die Ängste von Behindertenverbänden und überhaupt behinderten Menschen verstehen? Denn diese Stammzellforschung soll ja eigentlich zu deren Siegen eingesetzt werden. Nun ist es ja aber gerade so, dass besonders die Betroffenen eigentlich sich davon sehr massiv bedroht fühlen. Ist das für Sie einleuchtend?
Ja, das ist mir sehr einleuchtend. Denn wir hatten hier ja auch diverse Kampagnen in der Schweiz für die Liberalisierung der Abtreibung. Dann auch für die pränatale Diagnostik, für die Präimplantationsdiagnostik. Das läuft jetzt auch ziemlich stark an in der Schweiz. Da wehren sich die Behindertenverbände gewaltig und das verstehe ich sehr gut, nicht? Denn im Endeffekt ist schon allein der Versuch, das zu liberalisieren, eine Zumutung für diese Behinderten. Das heißt, diese Behinderten wissen dadurch, wir sind im Prinzip von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Um nicht akzeptiert zu sein, nicht geliebt zu werden, das ist ja für den Menschen das Schlimmste.
Und der Druck steigt natürlich auch auf werdende Mütter. Ja. Also es gab ja ein Beispiel auch in Frankreich, als ein behindertes Kind geboren wurde. Da haben die Eltern ja den Arzt verklagt,
ja.
weil er eine falsche Diagnose gestellt hat. Also soweit, ich will nur sagen, so in solche Perversionen kann das dann irgendwann ja tatsächlich führen.
Genau, das ist
so muss man es ja nennen.
Genau, das ist ja das Kind als Schaden. Und ich glaube, in Frankreich wurde der Arzt auch verurteilt.
Und das setzt natürlich Zeichen.
Das setzt Zeichen und dass die Gerichte da mitmachen, das ist eine sehr, sehr fragwürdige Angelegenheit. Der Druck kommt natürlich dann vor allem auch mit der Zeit von den Versicherungen. Denn Versicherungen müssen für Behinderte sicher mehr bezahlen. Und wenn Ärzte irgendeine Empfehlung, und da sind wir wieder in Deutschland bei diesem Druck, in Richtung auf Abklärung von Behinderungen, gerade mit Abtreibung etc., wenn die das raten, dann sind die unter dem Druck, dass sie selbst, wenn sie nicht aufgeklärt haben, wenn sie nicht dazu geraten haben, irgendwie zur Kasse gebeten werden, dass sie Gerichtsverfahren an den Hals kriegen und so weiter und so fort. Und diese Angst, die sitzt diesen Ärzten in den Knochen. Das darf nicht in meinen Augen ethisch gesehen als Entschuldigung dienen, aber es ist eine Erklärung für dieses Verhalten.
Mal abgesehen davon, dass 95% aller Behinderungen im Laufe eines Lebens erst eintreten. Also das nur mal. So, wir haben jetzt einen kleinen Bogen geschlagen, nur um mal zu zeigen, dass dieses Gedankengut, was in der Stammzellforschung beginnt, was das einfach für Blüten treibt und welche anderen Bereiche natürlich davon betroffen sind.
Ja.
An dieser Stelle wollen wir ein wenig Musik hören und die Hörerinnen und Hörer einladen, sich an der Sendung zu beteiligen. Wir wollen danach ein Dokument nochmal ins Auge fassen, und zwar nennt sich das Dignitas Personae, was von der katholischen Kirche herausgegeben worden ist, zu diesen ganzen Themen, was die Gentechnik betrifft. Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute sind die neuesten Entwicklungen in der Stammzellforschung. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast ist Dr. Rudolf Ehmann. Er ist Gynäkologe aus der Schweiz. Und wir begrüßen Herrn Frick aus Puchheim in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Ehmann.
Frick.
Ich wollte mich einfach bedanken für den Vortrag. Und ich muss eigentlich sagen, diese ganze Entwicklung macht mir eine gewisse Angst auch.
Ja,
weil ich denke, was bedenklich ist, der Mensch greift hier eigentlich in Gottes Schöpfung ein.
Ja, richtig.
Und das finde ich sehr bedenklich.
Das ist es wirklich. Man möchte an sich heute den perfekten Menschen. Und das ist ein Eingriff in die Schöpfung Gottes.
Und ich denke auch, selbst wenn ein Mensch behindert ist oder auch leidet unter manche Sache, dann ist das auch wieder, man kann sich da auf Gott verlassen und das kann sich ja irgendwas ändern. Also ja, das wollte ich an für sich sagen.
Ja, das ist richtig, dass Sie das sagen.
Danke, Herr Frick.
Dankeschön.
Ja. Vielen Dank.
Danke, Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Frick.
Das ist sicherlich ein Gefühl, was viele Menschen haben, wenn sie über dieses Thema sprechen oder auch lesen. Einfach so eine gewisse unbestimmte Angst, wohin führt das alles? Die Kirche hat das Papier Dignitas Personae herausgegeben, was sozusagen den neuesten Stand der Entwicklung in der Gentechnik, aber auch in der künstlichen Befruchtung oder der Probleme bezüglich der Fortpflanzung behandelt und schreibt dort, welche Techniken zulässig sind oder ethisch vertretbar sind und was einfach abzulehnen ist. Herr Dr. Ehmann, können Sie ein klein wenig etwas zu diesem Dokument sagen?
Also die Kirche hat mit diesem Dokument Zeichen gesetzt und hat im Prinzip schon nichts absolut Neues gesagt. Sie hat ja schon vor rund 20 Jahren in ihrer Instruktio, die das Retortenbaby betreffend, klar sich ausgedrückt und gesagt, diese künstliche Zeugung im Reagenzglas ist nicht erlaubt. Und heute wird das wiederholt, aber eingegangen auf diese modernen Techniken, die Gentechnik, die Stammzellenforschung etc., indem sie das ganze Vorgehen an embryonalen Stammzellen, nicht Adulten, das muss man ganz klar sagen, ab Nabelschnurblut ist das absolut unbedenklich, auch von der Kirche her. Aber was embryonale Stammzellen anbelangt, was auch die Gentechnik im Sinne einer Beeinflussung des Erbmaterials bei Menschen anbelangt, das lehnt die Kirche ab. Und ich finde gut, dass das zum jetzigen Zeitpunkt gekommen ist, damit hier wieder gewisse Richtlinien klar ausgedrückt werden. Ich habe das sehr begrüßt, als dieses Dokument erschienen ist.
Also das heißt, die Kirche hat auch nichts gegen Stammzellforschung an adulten Stammzellen.
Nein, absolut.
Also das heißt, die Kirche lehnt die Gentechnik per se nicht ab.
Nee, das lehnt sie nicht ab. Das heißt, der Vatikan hatte in 2006 einen Stammzellenkongress veranstaltet. Im September war das, glaube ich, da war ich auch. Da haben ganz namhafte Stammzellforscher gesprochen, auch Professor Kauer aus Düsseldorf, dann ein japanischer Forscher, der, glaube ich, auch beteiligt war an diesen reprogrammierten Stammzellen. Und das hat die Kirche voll und ganz akzeptiert. Nur wenn einige die Grenze überschritten wird, dass embryonale Stammzellen dann wieder einen Embryo bilden können, da macht die Kirche Halt. Das hat sie auch ganz eindeutig gesagt. Das war Professor oder Monsignore Screggia, der hat diese Grenze ganz klar betont. Und das ist auch in diesem Dokument, in diesem neuen Dokument ist das ganz eindeutig zum Ausdruck gekommen. Aber adulte Stammzellen, da kann man forschen. Man darf die medizinischen Möglichkeiten, die bioethischen Möglichkeiten nutzen, die Würde des Menschen achten.
Herr Dr. Ehmann, wir haben jetzt noch zwei Hörerinnen zu begrüßen. Als erstes begrüßen wir Frau Lang.
Ja.
Ja.
Darf ich?
Ja, bitteschön.
Ja, Herr Dr. Ehmann, vielen Dank für den Vortrag. Zuerst möchte ich nur sagen, Ihr Vortrag über die Pille, der geht bei mir von Hand zu Hand. Alle jungen Frauen, die ich erwischen kann, gebe ich immer die CD zum Abhören, weil ich das wahnsinnig wichtig halte. Und über das heutige Thema, da befasse ich mich schon sehr lange, denn ich gehöre ja noch zu dem Jahrgang, die gewusst haben, was Hitler alles gemacht hat.
Ja,
mein
ja.
Vater wurde deswegen auch eingesperrt. Und ja. Ich bin da also viel härter und offener als Sie. Ich sage zu meinen Kindern ganz genau, wenn immer eine neueste Mitteilung kommt, ich höre Hitler lachen. Hört ihr ihn nicht, wie er im Hintergrund lacht? Er hat alles durchgesetzt, was er wollte. Nur auf viel subtilere Art. Da war er noch zu wenig schlau. Sonst hätte er es damals schon so gemacht.
Wahrscheinlich.
ganz bestimmt. Und ich finde, man muss das wirklich ganz deutlich sagen. Wenn wir nicht ganz offen sagen und immer wieder immer ein bisschen verschleiern, können sie Jungen nicht verstehen, dass es wirklich eine Tragödie ist, was da jetzt passiert. Und das finde ich großartig, dass sie den Mut haben als Arzt, die genauso gemobbt werden wie unser Heiliger Vater, wenn sie in diese Richtung gehen, dass sie das trotzdem machen. Vielen, vielen Dank. Ein großes Vergelt's Gott. Das wollte ich sagen.
Ja, gern geschehen. Ich tue nur meine Pflicht.
Ja, das müssten die anderen auch.
Vielen Dank, Frau Lang. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Bitte. Dankeschön. Frau Wichmann aus dem Ruhrgebiet, bitteschön.
Ja, guten Morgen. Dr. Immann, ich habe da ganz große Bedenken. Also Sie gefallen mir sehr gut, was Sie gesagt haben, vor allen Dingen von der ethischen Seite her. Aber ich habe noch viel, viel, viel schlimmere Bedenken. Sie sprachen ja auch von dem Klonen, dass es in England und in Island klonen die ja Kühe und Rinde, andere Sachen, andere Tiere. Und wir wissen ja damals, das Schaf Dolly ist ja nicht alt geworden.
Ja, ja.
Es ist ja an Immunschwäche gestorben.
Ja.
Und wenn wir diese geklonten Tiere, die kommen in die Nahrungskette von Mensch und Tier. Und dann frage ich mich, woher kommt die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit? Woher kommt auch AIDS? Damals, weil man ja auch in Affen menschliche Gene ins Gehirn gepflanzt hat. Und ich frage mich, was wird mit unserer Pflanzenwelt, wenn die ganze Genforschung die Immunschwäche weitertragen, die Erde geht kaputt, die Pflanzen gehen kaputt und wir Menschen stehen hinterher, wir auch. Ich denke, es ist eine ganz große Katastrophe, die auf uns zukommt, wenn weiterhin die Gelder in die Forschung für die embryonalen Stammzellen und in diese Klonangelegenheiten gedrückt werden.
Ja.
Und vor allen Dingen, es ist ja so, die Forscher, die mit ihrem Gewissen nicht mehr klarkommen, es ist ja nicht nur die Frauenärzte, sondern die Gynäkologen, sondern auch die Forscher, die dieses Forschen nicht mit ihrem Gewissen verantworten können, bekommen keine Stelle mehr.
Ja.
Das ist in Amerika ganz schlimm. Sie verlieren dann nicht nur das Geld, sie verlieren auch Krankenkasse, alles.
Sie haben vollkommen recht, das wird jetzt sich zuspitzen. Zum Beispiel will Barack Obama, wenn er es nicht schon getan hat, in Medien kam es noch nicht eindeutig, alle Beschränkungen, die Abtreibung betreffend, auch die Embryonenforschung, Stammzellenforschung, aufheben. Bush hat hier noch sehr gute Arbeit geleistet, indem er das Ganze abgeblockt hat. Und sie wollen in den USA, und das ist natürlich dann der Promotor für die ganze Welt, die Gewissensfreiheit der Ärzte quasi abschaffen, sodass kein Arzt mehr als Gynäkologe tätig sein kann, der nicht abtreibt, beziehungsweise bei diesen reproduktiven Techniken, wie man das nennt, mitmacht. Das ist also eine ganz schlimme Entwicklung und da haben Sie vollkommen recht. Ich oder wir konnten das Ganze natürlich nicht in dieser Zeit umfassend behandeln, aber das stimmt schon nicht. Das sind Entwicklungen, die sind absolut schlecht.
Das ist ja nicht aufhaltbar. Und vor allen Dingen in Deutschland brauchen dieses Fleisch von geklonten Tieren nicht gekennzeichnet werden. Und wir fragen uns, woher kommt die vielen Immunschwäche?
Ja, ja.
Und es geht ja über die Ausscheidung, geht es ja auch in den Boden hinein. Also es ist, ich habe da ganz, ganz, ganz große Bedenken, wenn der Himmel nicht eingreift. Und in Amerika ist ja so, auch bei der Abtreibung, Sie wissen ja, dass die noch im Mutterschoß sein muss, das Kind beim 9. Monat.
Ja.
Dann wird das Köpfchen heraus, es wird mit einer Spritze das Gehirn abgesaugt.
Ja, ja.
So was ist doch ein vom Menschlichen, man braucht nicht mal religiös zu sein. Ich denke, es ist eine ganz unmögliche Entwicklung, die von Menschen wie Sie aufgehalten werden müssen. Will Sie etwas davon verstehen und Sie haben den Mut, sich zu outen, das zu sagen, weil es ja auch für Sie unangenehme Folgen haben wird, wenn Sie ganz klar sagen, was Sache ist.
Ja, ja gut, das...
Ich danke Ihnen.
zufrieden. Ganz herzlich.
Ja, bitte, gern geschehen. Ich danke Ihnen auch. Ich möchte noch etwas zur Immunschwäche sagen, die Sie erwähnt haben. Die betritt bereits bei den in der Retorte gezeugten Kindern im Laufe der Pubertät ungefähr auf. Das wurde auch schon nachgewiesen. Davon wird aber nicht gesprochen. Ich war mal vor rund 12, 14 Jahren in Kiew in der Ukraine und habe dort einen Vortrag erhalten, nicht diesbezüglich. Dann hat mir ein Forscher gesagt, er hätte diese Kinder im Verlaufe ihres Lebens untersucht und quasi nachverfolgt und hat festgestellt, dass in diesem im Teenageralter gewisse Immundefekte auch bei diesen Kindern, da ging es nicht um Stammzellenforschung, nicht um Klonen, bereits gewisse Veränderungen festgestellt werden konnten. Also das Immunsystem reagiert sehr empfindlich auf solche Dinge. Es sind auch bei diesen In-vitro-Fertilisation oder mit der In-vitro-Fertilisation gezeugten Kinder zum Teil vermehrt Missbildungen festgestellt worden. Die Sache ist nicht so lustig, wie das in den Medien dargestellt wird.
Mhm, habe ich auch festgestellt. Meine Schwester hat ganz schwer Parkinson, aber sie sagt, sie würde nie ein Medikament nehmen, das auf diese Weise hergestellt worden ist. Also niemals.
Ja, das sollte man auch nicht. Auch gewisse Impfungen, die mit abgetriebenen Embryonen oder mit der Zeit dann mit Stammzellen hergestellt werden, das ist an sich ethisch verwerflich, das ist klar.
Frau Wichmann, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und also ich möchte Ihnen nur Mut machen, das Ganze öffentlich zu machen. Ich danke Ihnen von Herzen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, Herr Dr. Ehmann, vielleicht haben Sie jetzt doch noch ein paar mutmachende Informationen gegen Ende der Sendung für uns. Wir sehen so ein Unbehagen oder auch bei vielen Menschen eine starke Angst ist einfach bei diesem Thema vorhanden. Und die Hörerin gerade hat es ja gesagt, man muss nicht mal gläubig sein. Und ich denke, das ist auch wirklich wahr, dass diese unbestimmte Angst, was kommt da auf uns zu, sich tatsächlich einfach so durch die Menschheit zieht. Egal, welchen Standpunkt man jetzt einnimmt oder welcher Religion man angehört oder ob man auch gar keiner Religion angehört. Es ist einfach etwas, was doch in uns verwurzelt ist, so ein gewisses Unbehagen. Darf der Mensch das eigentlich? Oder ist das gut, was wir da eigentlich machen? Es ist ja eigentlich schön, dass das so ist, dass das noch so ist. Ja. Haben Sie da eventuell auch positive Beispiele zu berichten, dass es Menschen gibt, die sich dort engagieren oder einsetzen oder auch Gesetze, die Hoffnung machen, dass es eben vielleicht doch die Menschen zur Vernunft nochmal kommen?
Ja, es gibt an sich gute Pro-Life-Organisationen, die sich einsetzen für das ungeborene Leben und gegen solche Techniken, gerade Stammzellenforschung embryonaler Natur. Dazu gehört zum Beispiel HLI, das ist Human Life International. Das ist die größte Pro-Life-Organisation der Welt, gegründet in den USA. Und die sind sehr, sehr aktiv. Wir haben auch in Deutschland HLI. Wir haben es in der Schweiz, in Österreich. Diese Leute, die leisten sehr, sehr gute Arbeit. Sie versuchen auch politischen Einfluss zu nehmen. Ich muss aber sagen, jeder Einzelne kann einen gewissen Einfluss nehmen, zum Beispiel indem er den Abgeordneten seines Wahlkreises oder dem Abgeordneten gewisse Dinge zumutet, würde ich sagen, ihn anspricht, ihn anschreibt und sagt, gerade wenn es um die Lockerung des Embryonenschutzgesetzes in Deutschland geht, dass man ihn bittet, sich hier dagegen zu setzen mit diesen Argumenten rein menschlicher, humanitärer Natur, wie Sie erwähnt haben. Und das, wie Sie auch sagen, das hat nichts mit der Religion an und für sich zu tun. Das hat mit dem Naturgesetz, mit dem Naturrecht zu tun, dass man solche Dinge nicht macht. Und wenn das Volk quasi den Abgeordneten sagt, wir wünschen das nicht, dann wird dieser oder jener Abgeordnete wahrscheinlich sich doch anders überlegen, denn er möchte ja wiedergewählt werden. Und ich glaube, da sind wiederum aber die christlichen Parteien gefordert, dass man den christlichen Abgeordneten das auch sagt. Es gibt aber auch sogar Grüne, die wenden sich gegen solche Praktiken. Und dann hat man wahrscheinlich auch bei den grünen Abgeordneten gewisse Erfolge. Vielleicht auch bei anderen Parteien, denn es gibt ja sicher auch SPD und FDP-Abgeordnete, die eine gute, lebensbejahende Einstellung haben. Also man kann etwas tun. Man kann etwas tun, aber etwas vom Wichtigsten ist schon für uns als Christen und Katholiken das Gebet. Denn ohne Gebet kommen wir nicht durch.
Das war eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Dr. Ehmann. Und vielleicht kann man das einfach auch allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, einfach dafür zu beten, dass wir Menschen ja einen guten Weg für uns gehen, einen heilsamen Weg.
Genau, das ist sehr wichtig. Ich möchte nur noch ganz zum Schluss für die Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, das kam vielleicht vorher nicht klar zum Ausdruck, in der Schweiz ist die Forschung an Embryonen verboten, auch das Klonen ist verboten, aber aus den überzähligen Embryonen dürfen Stammzellen gewonnen werden und mit diesen Zellen darf man forschen. Das ist an sich ein Widerspruch, aber das wollte ich noch richtigstellen, dass da nicht etwas Falsches rübergekommen ist.
Vielen Dank, Herr Dr. Ehmann, für diese aufschlussreiche Sendung und auch für die Beteiligung der Hörerinnen und Hörer, für Ihre Beiträge und Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich über diese Sendung weiterhin informieren möchten, dann können Sie anrufen bei uns im Hörerservice unter der Telefonnummer 0775 25 25 25. Es verabschiedet sich von Ihnen ganz herzlich Katja Karif.